Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Um den Heiligen Geist geht es ja an Pfingsten, der Geist setzt in Bewegung. Und wir haben gerade schon die, man sagen, eigentliche Pfingstgeschichte gehört, zumindest den Anfang aus der Apostelgeschichte 2, das Pfingstgeschehen. Und wer das noch mal etwas genauer sich anschauen will, dem empfehle ich die Predigt von vor einem Jahr. Pfingsten 2022, 5. Juni, kann man über unseren YouTube-Channel oder über die Homepage sich noch mal anhören. Da haben wir uns diesen Text etwas genauer angesehen, geschaut, worum ging es denn da eigentlich. Und wir wollen heute darauf, oder ich möchte gerne mit euch zusammen noch mal darauf Bezug nehmen, denn wir haben gerade gehört, dass das Pfingstwunder ja so ein Sprach- und Hörwunder war, dass auf einmal alle die Jünger dort verstanden haben. Sie wundern sich, sie sind von überall zusammengekommen und die Jünger begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen eingab. Und alle, die das hören, wundern sich, denn jeder hört sie in seiner eigenen Sprache reden, in seiner Muttersprache oder seiner Herzenssprache reden. Das war so das Wunder, das Sprach- und Hörwunder. Und dann hatte ich vor einem Jahr gesagt, zeichenhaft wird die babylonische Sprachverwirrung aus dem 1. Mose 11 aufgehoben an diesem Tag. Und das wollen wir uns jetzt noch mal etwas genauer ansehen. Ich dachte, es wäre gut, da mal einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, ob uns das auch heute etwas zu sagen hat. Deswegen möchte ich mit euch zunächst 1. Mose oder Genesis 11, die Verse 1 bis 11 lesen aus der Basisbibelübersetzung. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und den Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Das ist schon die ganze Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die meisten werden die kennen wahrscheinlich, zumindest als Geschichte. Und wenn ich jetzt so spontan gefragt worden wäre, worum geht's denn da eigentlich in dieser Geschichte, dann sieht die Antwort in etwa so aus. Und ich glaube, das trifft das so, wie man es im Ohr hat, zum großen Ganzen. Das kommt gleich. Moment, ich habe jetzt eins übergehen. Da steht's. In etwa würde das so lauten, seit dem Sündenfall sind die Menschen hochmütig und überheblich und gottlos. Und dann wollen sie einen Turm, deswegen wollen sie einen Turm zum Himmel bauen, um sich an Gottes Stelle zu setzen. Das ist der Sinn dieser ganzen Sache. Und dann kommt Gott dazu und die Sprachverwirrung und die Zerstreuung ist Gottes Bestrafung für diesen Hochmut, den sie da hatten. Und da Gott ja dem Noah versprochen hatte, dass er nicht nochmal alle Welt zerstört und die Menschheit ausrottet, deswegen verstreut er sie und fängt dann nochmal neu mit Abraham und dem Volk Israel an. Das wäre, glaube ich, so die übliche, soll man sagen, Interpretation. Und manchmal lohnt es sich, sich einen Text noch mal genauer anzuschauen. Zu schauen, was ist denn da so, was man so kennt und was steht da so tatsächlich. Und das wollen wir miteinander mal versuchen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich den Text mir anschaue, ist, dass es tatsächlich um Sprache geht. Also es kommt das Wort Sprache alleine schon viermal vor in diesem kurzen Text und ist auch die Sache, um die es hier geht. Sie haben eine Sprache. Ich habe das mal recherchiert. Im Internet ist das ja heutzutage gar nicht so schwierig. Laut einer Ethnologie-Untersuchung soll es 7.168 Sprachen geben in unserer Welt, die in Gebrauch sind. Wem das ein bisschen zu viel vorkommt, also wenn du 23 Sprachen beherrschst, dann kannst du schon mit der Hälfte der Weltbevölkerung unterhalten. Also ist etwas einfacher. 4 Milliarden erreicht man damit. Die meiste Sprache Englisch, dann Chinesisch, Mandarin, Hindi, also in Indien. Und dann kommt schon Spanisch wegen Lateinamerika. Da reden sie alle Spanisch oder Portugiesisch. Und dann, wenn wir in unser Haus hier schauen, Indonesisch und Deutsch auf 11 und 12 und auch Vietnamesisch noch unter den 20, den meistgesprochenen Sprachen. 40% dieser 7.170 Sprachen werden in der nächsten Zeit aussterben, weil es nur noch viel zu wenig Sprecher davon gibt, unter 1.000 Sprecher. Also da wird eine große Verarmung letztlich stattfinden. Ich habe da nochmal bei Wycliffe nachgesehen, also bei den Bibelübersetzern. Sie sagen, es gibt knapp 3.600 Sprachen mit Bibeln oder mit Neuen Testamenten oder zumindest mit einzelnen Bibelbüchern, die übersetzt wurden. Immerhin, 3.600 Sprachen können schon die Bibel zumindest in Auszügen lesen und sie haben 2.800 Übersetzungsprojekte, an denen sie dran sind. Und das wäre jetzt nicht, ist nicht unser Thema heute, aber oft hilft es auch, dass eine Sprache nicht ausstirbt, indem man sie verschriftlicht, indem man sie den Menschen damit auch eine Identität gibt und sie weiter diese Sprache sprechen. Also, es geht um Sprache hier, aber nicht nur allgemein, sondern es wird betont, dass es eine Sprache war, die da redeten. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Und als Gott dann nachschaut, dann stellt er auch fest, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Was macht das eigentlich, wenn man die gleiche Sprache spricht? Wir sprechen ja von der Herzenssprache oder der Muttersprache, die Sprache, mit der jemand groß geworden ist. Also wenn alle die gleiche Sprache sprechen, das führt schon dazu, dass man sich zumindest verstehen kann. Dass es zumindest die Chance ist dazu, dass das Verständnis, das gegenseitige Verständnis da ist. Es schafft Gemeinschaft. Es schafft ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und oft gibt es ja so Untersprachgruppen, kleine Kulturen. Also viele sprechen in Deutschland Deutsch, aber trotzdem gibt es so kleine Kulturen. Man redet heute von einer Bubble, in der man unterwegs ist, so einer Blase. Das kann sein, eine Jugendgruppe, die so ihre eigene Sprache hat. Auch Kirche, Gemeinde hat so eine eigene Sprache. Wer neu dazukommt, der muss manche Vokabel erstmal lernen. Erstmal lernen, was meinen die denn eigentlich, wenn die diese oder jene Begriffe brauchen. Man hat die gleichen Ansichten, die gleichen Werte. Man fühlt sich zu Hause. Es gibt einem Sicherheit, es gibt einem Geborgenheit dort, wo man eine gemeinsame Sprache spricht, wo man miteinander unterwegs sein kann. Und das ist ganz positiv, aber es gibt natürlich auch eine Schattenseite, dort wo das nicht so ist. Oder man grenzt sich ab, es gibt Missverstehen, Uneinigkeit, Trennung, manchmal sogar richtig Konkurrenz zwischen einzelnen Sprachfamilien, Kampf bis zum Krieg. Die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Krieg hat auch viel damit zu tun, dass man angefangen hat, Französisch zu lernen in den Schulen und Englisch zu lernen. Wenn man die Sprache spricht, dann kann man sich begegnen. Wenn man sie nicht spricht, fühlt man sich fremd, ungeborgen, heimatlos. Manchmal auch wird man rassistisch angegangen. Ihr könnt hier mal vielleicht heute nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen mit denen unter uns, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, was sie denn so erleben, wie sie sich denn so fühlen, dass sie manches nicht verstehen, wie das auch mit Sprache zu tun hat. Also der eine Aspekt, der hier deutlich wird, es geht um eine Sprache, die gesprochen haben. Eine Sprache, es ist eine große Einheit, ein Volk. Und dann bauen sie eine Stadt, das ist so das andere Stichwort, was hier auffällt. Sie bauen eine Stadt mit einem Turm. Auch dieser Linie bin ich mal nachgegangen. eine Statistik gefunden, eine seriöse Statistik, die die ganze Verstädterung unserer Welt aufzeigt, die Landflucht, das sind ja so die Stichworte. 1950 haben zwei Drittel der Menschheit noch auf dem Land gelebt, 70%. Heute ist es annähernd ausgeglichen, es leben schon mehr Menschen in der Stadt, 2015 waren es 54%, und die Spekulation geht auf 2050, dass zwei Drittel in Städten leben werden. Es hat sich also nahezu umgekehrt. Und nicht nur das, es leben jetzt viermal mehr Menschen, also 2050 werden viermal mehr Menschen leben auf dieser Welt als 1950. Und die leben zum großen Teil in der Stadt. Die Stadt zieht an. Was ist das Attraktive an der Stadt? Warum ziehen alle in Städte? Städte bieten Sicherheit und Schutz. Sie bieten Wehrhaftigkeit. Es ist eine spannende Geschichte, wie die Menschen, die waren am Anfang Sammler und Jäger in kleinen Gruppen unterwegs, wie sie sesshaft geworden sind und wie sie dann zu Städten gekommen sind, wie sie Städte gebaut haben. Türme sind da ganz wichtig. Das ist ein Zeichen von Wehrhaftigkeit. Burgen haben einen Wehrturm. Da sammelt man sich, wenn man bedroht ist. Städte bringen Arbeitsteilung, Wirtschaftlichkeit, Wohlstand. Man kann sich viel spezieller aufteilen, dass nicht jeder alles machen muss, sondern sehr gezielt einander. Städte bringen auch Ehre und Ruhm oder Ansehen. Also es klingt schon ganz anders, wenn man sagt, ich komme aus München, als wenn man sagt, ich komme aus Kleinkleckersdorf oder so. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Das klingt schon ganz anders. Ein Turm ist natürlich ein Zeichen von Ansehen. Man muss das tatsächlich so sagen, wer hat den größten? Und das sind die, die im Moment in eher männlichkeitsbetonten Gegenden wohnen. Also Saudi-Arabien und Katar, da stehen die allerhöchsten Türme, die sich da gegenseitig überbieten. Das ist ein Zeichen von Potenz. Wir können die größten Türme bauen. Vielfalt gibt es in Städten. Jeder kann so seine Nische haben, so seine Kultur finden. Städte haben auch große Nachteile. Es geht oft um Macht und Herrschaft. Also in einem kleinen Dorf, da kann man relativ auf Augenhöhe miteinander umgehen. In Städten braucht es Herrschaftsstrukturen. Oft den Einzelnen, der da regiert über alle. Es gibt viel Ungerechtigkeit, Armut, Gewalt. Es gibt Einsamkeit natürlich inmitten der Riesenmengen, Vereinsamung. Also das sind die beiden Stichworte, die hier auffallen. Es ist eine Sprache, ein Volk und sie bauen eine Stadt. Sie bauen eine Stadt mit einem Turm. Und jetzt kann man fragen, warum sollte Gott eigentlich was dagegen haben? Was ist hier eigentlich der Punkt, dass Gott sagt, nee, so soll es nicht gehen? Also die Menschheit spricht eine Sprache, sie ist sich so einig, dass sie eine Stadt bauen kann, eine große Stadt bauen kann. Und wenn wir so die übliche Antwort haben, dass Gott den Hochmut der Menschen bestraft, ist das eigentlich das, worum es hier geht? Stimmt diese Antwort? Ist das alleine nur so eine Strafaktion? Gott verteilt sie überall hin, weil das geht doch nicht, dass die hier so hochmütig sind. Gott sagt das an einer Stelle in Vers 6 wird uns wiedergegeben, was Gott eigentlich, sagen wir mal, bewegt, was das von Gott her die Befürchtung gesagt wird. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Das scheint hier das Problem zu sein. Irgendwo in dieser Gegend hält sich das Problem auf. Sie werden tun, was sie wollen. Man kann sie nicht mehr aufhalten. Das ist eine Umschreibung, was wir heutzutage Autonomie nennen würden. Also Autos ist selbst und Nomos das Gesetz. Also Leute, die sich selbst ihre Gesetze machen können. Selbstbestimmung. Das sagt Gott hier. Wenn die so weitermachen, dann werden die ganz selbstbestimmt durchs Leben gehen. Nichts wird sie mehr aufhalten können. Das erinnert an etwas anderes. Ein paar Kapitel vorher, da gibt es ja die Geschichte von Adam und Eva in dem Paradies, der sogenannte Sündenfall. Ich sage so genannt, weil das Wort Sünde kommt in diesem ganzen Kapitel nicht vor. Aber darum geht es. Und da sagt die Schlange sowas Ähnliches zu der Frau, als sie da in Versuchung führen will, wegen der Frucht. Und dann sagt die Schlange, Gott weiß, an dem Tag, wenn ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Diese Verse kann man viel nachdenken, was das jetzt alles bedeutet, aber der entscheidende Satz ist, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Umschreibung für Autonomie. Das ist die Umschreibung, um die es auch hier in der Geschichte von dem Turmbau zu Babel geht. Ihr wollt euch von Gott abkoppeln. Ihr wollt nicht mehr auf ihn angewiesen sein. Ihr braucht Gott nicht mehr. Das ist der Punkt, auf den Gott hier kommt oder den er jetzt sieht in dieser Einigkeit, in Sprache und im Tun der Menschheit. Also Gott sagt, sie sind ein einziges Volk und sie sprechen eine Sprache. Und dann die Maßnahme, die Gott ergreift, um diese übermäßige Autonomie zu unterbinden, auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr dem anderen verstehen und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Gott hat sie zerstreut. Also das Ziel war jetzt nicht Strafe im Sinne, dass Gott nur eine Sprache ausspricht, sondern dass sie zerstreut sind über die ganze Erde. Das ist im Grunde die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschheit spricht eine Sprache und baut eine große Stadt. Und Gott bringt die Sprache durcheinander und zerstreut die Menschheit über die ganze Erde. In viele Völker sind sie zerstreut. Jetzt könnte man sagen, okay, das war's jetzt mit dieser Geschichte. Deswegen wurde sie erzählt, um zu erklären, warum es so viele Sprachen gibt und zu erklären, warum die Menschheit überall verteilt ist. Das ist sozusagen die Erklärung dafür. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber wenn wir das jetzt nochmal mit der Pfingstgeschichte in Verbindung bringen, dann haben wir hier zwei Bewegungen, die gegenläufig sind. Hier ist die Bewegung, die Menschheit wird zerstreut in alle Länder, überall hin und hat viele verschiedene Sprachen. Also die Bewegung sozusagen weg von diesem Fall von wo immer dieses Land China oder sowas gewesen sein soll, also weckt auseinander Diversität überall hin. Und Pfingsten bedeutet gerade andersrum. Die Menschen sind zusammengekommen von überall. Es ist ja ein jüdisches Pfingstfest, es ist ein jüdisches Erntefest. Sie sind von überall gekommen. Es wird ja gesagt, von wo überall her sie sind, aus dem ganzen damals bekannten Welt. Und plötzlich können alle das Gleiche verstehen. Alle verstehen, was dort gesagt wird. Sie hören, wie Gott gelobt wird und sie hören dann das Evangelium. Also Pfingsten, wenn wir das nochmal dazu nehmen, ist Gottes Gegenmaßnahme gegen diese ursprüngliche Strafmaßnahme. Pfingsten bedeutet, dass Gott neu die Völker anspricht und sammelt. Ist ein Zeichen. Es ist nicht immer so gewesen, dass jeder immer alle verstehen kann, aber an diesem einen Moment ist das so. Zeichenhaft für einen Moment sind alle Sprachbarrieren aufgehoben, die uns Menschen voneinander trennen. Alle sprechen oder hören die eine Sprache und sind für diesen Moment ein Volk für über alle Ländergrenzen hinweg. Und das ist eine Verheißung für Gemeinde. Das ist eine Verheißung für das Reich Gottes. Das soll Gemeinde sein. Nicht, dass es immer so ist, dass wir uns alle immer ununterbrochen verstehen können. Das nun nicht. Aber ein Zeichen dafür, dass uns das, was uns Menschen normalerweise trennt, dass uns das nicht trennen soll. Wir haben gerade so einen kleinen Eindruck bekommen von der Bundesratstagung. Und da ist das immer so, dass es da natürlich auch Verhandlungen gibt und Berichte und Rechenschaftsberichte und sonst was. Und irgendein fester Punkt ist, dass der Präsident des Bundes und der Bundesgeschäftsführung, dass sie sozusagen einen Jahresbericht geben, erzählen, was so war und was kommen wird und wo wir im Moment als Bund stehen, was sie so beschäftigt. Und die haben in diesem Jahr einen interessanten Akzent gesetzt. Und man merkt richtig, das war ihnen ein Anliegen, das deutlich zu machen. Ich habe das mal rausgesucht. Es gibt dann auch immer einen ausführlichen, wird das aufgeschrieben vorher, man kann das nachlesen. Und das habe ich mal rausgesucht. Und das will ich uns an dieser Stelle lesen, weil es sehr viel damit zu tun hat. Sie haben also gesagt, als Christen erkennen wir unbestreitbar den von Gott gegebenen Wert und die Würde eines jeden Menschen an. Das verbindet uns. Und genau deshalb wollen wir in unserem Bund und in unseren Gemeinden eine Kultur fördern, in der ein angstfreier Raum für ein offenes Miteinander möglich ist. Alle Menschen sollen in unseren Gemeinden angenommen und willkommen sein. Das muss unser gemeinsames Ziel bleiben. Also sie haben einen starken Akzent darauf gelegt, dass Gemeinde bedeutet, jeder ist willkommen. Das sagen wir so normalerweise auch und so laden wir auch ein. Aber das tatsächlich zu leben, das sich bewusst zu machen, sie haben es dann nochmal erläutert, dazu gesagt, wir können uns die Menschen nicht aussuchen, mit denen wir es zu tun haben. Sie sind so, wie sie sind. Und wir können nur so miteinander unterwegs sein. Wir können sie nicht erst so machen, wie wir sie haben wollen. Oder sagen, ich habe das kürzlich von einer anderen kritischen Bericht über eine Kirche gehört, dass dort gesagt wird, ihr seid alle herzlich willkommen, so wie ihr seid, aber dann machen wir euch so, wie wir euch haben wollen. Dann werden wir euch so lange verdrehen oder so drehen, hindrehen, dass es zu uns passt. Und es soll eine Kultur sein, wo ein angstfreier Raum muss für ein offenes Miteinander. Das wird im Pfingstgeschehen deutlich und das soll gelebt werden, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, gar keine Frage. Pfingsten macht deutlich, alle Menschen sind willkommen, quer über alle kulturellen Grenzen und was uns sonst immer wieder voneinander trennen will, hinweg. Wir sind alle miteinander willkommen, in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Deswegen freue ich mich, wenn ich mich jetzt gerade umschaue, dass manche auch unter uns sind, die aus einem anderen Sprachraum kommen. Und wir könnten noch andere Unterschiede aufzählen, die wir miteinander haben. Ich möchte noch einen Akzent setzen, der mir aufgefallen ist, wenn ich die Geschichte vom Turmbau zu Babel mit Gemeinde Jesu in Verbindung bringe. Das ist nicht so ganz unmittelbar, ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hingedreht. Also Gott zerstreut die Menschheit, wird uns da erzählt. Das haben wir ganz am Anfang gehört. Also die haben sich gemütlich eingerichtet. Es gab nur die eine Menschheit, so wird es erzählt, dass alle Menschen zusammenkommen und man versteht sich so gut und man ist ein Volk und man mag sich und es ist wunderbar. Und man kann so einen schönen Turm bauen und es wäre wunderbar so weitergegangen. Und dann werden sie zerstreut. Und mit dieser Zerstreuung natürlich auch eine Vielfalt hergestellt, eine Verbreitung, die es sonst nicht gegeben hat. So etwas Ähnliches lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Da haben wir gerade die Anfänge gehört, ne, toller Anfang, alle kommen dazu und 3.000, ne, am Anfang bekehren sich, werden getauft und ziehen dann auch weiter in die weite Welt wohl. Man weiß nicht, wo sie alle bleiben, aber dann gibt es die Gemeinde in Jerusalem. Die hat so ihre Probleme, aber es kommen Leute dazu und es ist so schön. Es ist so gemütlich miteinander. Man geht zum Tempel und betet und hat noch seine eigenen Versammlungen, muss so ein bisschen was klären, als es Knatsch gibt da mit der Verteilung des Essens und so, kriegt man alles geregelt, alles wunderbar. Ach, es ist schön, wie wir so miteinander unterwegs sind. Und das wäre vielleicht bis heute so geblieben, dass es in Jerusalem eine herzlich warme Gemeinde gibt, wo man so wunderbar zusammen sein kann. Aber offensichtlich reichte das nicht, denn wir lesen etwas später, dass es diesen Stephanus gab, der erste Märtyrer wurde, der also gesteinigt wurde wegen seines Glaubens. Und direkt daran schließt sich folgender Text in Apostelgeschichte 8. Ich lese uns jetzt nur diese Verse 1 und 4. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Und dann geht etwas später weiter. Die nach der Flucht über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Also der Hinweis an dieser Stelle ist, die wären nicht auf die Idee gekommen, loszuziehen. Nach Judäa und Samarien war jetzt nur so Nachbarregion, war noch nicht sehr weit. Aber sie wären nicht auf die Idee gekommen, das kuschelige Zuhause dort in Jerusalem zu verlassen und Neues zu wagen, sich anderen Menschen zuzuwenden und dort das Evangelium weiterzusagen, die gute Nachricht weiterzusagen. Und das möchte ich als so ein Gedankenanstoß für uns hier in unserer Gemeinde sagen. Sammlung und Sendung gehören für die Gemeinde Jesu zusammen. Sammlung heißt, man kommt zusammen, man feiert gemeinsam Gottesdienst, isst miteinander, hat gute Zeit, ermutigt einander, betet miteinander, das, was wir machen. Aber es gehört auch die Sendung dazu. Sendung heißt nicht, dass man überall immer evangelisieren muss, rausgehen, aber dass das Evangelium auch außerhalb dieser Mauern weitergesagt wird. Und manchmal braucht es schwierige Situationen, um aus dem Gewohnten und Bewährten heraus neu zu den Menschen aufzubrechen. Manchmal ist das nötig, dass etwas nicht mehr so läuft wie gewohnt und man dadurch neu herausgefordert wird. Neu herausgefordert wird, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, auf die man sonst nicht gekommen wäre, weil es so selbstverständlich alles schön weiter gelaufen wäre. Und ich glaube, dass so eine Zeit gekommen ist für unsere Gemeinde, dass sich manches verändern wird in den nächsten Monaten, dass manches, was sehr gewohnt ist, immer nicht mehr so gehen wird. Und ich glaube, die Herausforderung für den einen oder die andere wird sein, sich zu fragen, lasse ich mich herausfordern? Bin ich bereit, der Gemeinde, dem Miteinander, einen höheren Stellenwert einzuräumen, als ich das im Moment tue? Im Moment ist es kuschelig, ich komme dazu und es ist alles schön. Ich mag alle und wir sind gut miteinander unterwegs. Lasse ich mich herausfordern? Herausfordern, neue Wege zu gehen, weil es nicht so weitergehen wird wie bisher. Das ist ziemlich sicher, dass das nicht so weitergehen wird wie bisher, sondern dass Not da ist an manchen Stellen, nicht nur in der Mitarbeiterschaft. Vielleicht müssen auch neue Wege gefunden werden, um der Sendung hier an diesem Ort nachzukommen. Ich glaube, dass Schwierigkeiten, schwierige Situationen auch dazu da sind, dass wir uns neu herausfordern lassen, uns neu senden lassen durch den Heiligen Geist. Deswegen habe ich das so genannt. Pfingsten heißt, der Geist setzt in Bewegung. Der rüttelt uns manchmal heraus aus dem Gewohnten, aus dem, was wir so kennen. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu, dass ihr uns, wie ihr euch herausfordern lasst, das, was an Veränderung kommt, als Chance zu sehen, sich neu senden zu lassen, neu loszugehen. Das heißt nicht, dass jeder, wie gesagt, sich evangelistisch auf eine Bananenkiste stellen muss und irgendwo den Menschen was erzählen. Aber neu die Bewegung hin zu den Menschen zu haben, aus dem Gewohnten heraus. Ich glaube, dass das höchst notwendig sein wird. Und vielleicht ist es doch gut, dass Veränderung kommt, dass dann manche sich neu herausfordern lassen können, die jetzt sagen, ach, es läuft doch, es kommt doch gar nicht auf mich an. Aber das wird sich ändern. Ich wünsche uns Gottes Segen für alles, was Jesus mit uns vorhat und dass wir uns vom Geist herausfordern und verändern lassen. Gott segne uns dazu. Amen.